Es gibt einen ganz tollen Spruch, den sollte sich jeder hinter die Ohren schreiben. Die Vergangenheit kann man nicht ändern, die Zukunft kann man gestalten.
Rund ums Eck. Der Koblenz-Podcast. Mit Alexandra Klöckner, Manolito Röhr und Stefan Marlow.
Herzlich willkommen zu Rund ums Eck. Mein Name ist Alexandra Klöckner und mir gegenüber sitzt heute Frank Gotthardt.
Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Gotthardt. Wie fühlt es sich an, Gott im Namen zu tragen?
Oh, habe ich noch nicht viel drüber nachgedacht. Allerdings in der Vergangenheit als Kind hat man natürlich schon immer so Namen gesprochen. Und Gotthardt heißt, nach meiner Erinnerung, Gottes Streiter. Mhm. Und das fand ich keinen schlechten Namen. Gottes Streiter, jemand zu sein, der... Ja, zu denjenigen gehört, die den Namen nicht dazu benutzen, um sich selbst auf den Podest zu heben, sondern den Namen dafür benutzen, um für jemand anderen einzutreten.
Treten Sie für andere ein?
Ich denke schon.
Für wen?
Ja, also ich trete natürlich für mein Umfeld ein, das heißt meine Mitarbeiter, meine Familie, meine Bekannten, meine Freunde, alle, also diejenigen, die mit mir zu tun haben, die verdienen es natürlich, dass man sich für sie einsetzt. Darüber hinaus, glaube ich, verdient auch unsere Gemeinschaft, also das fängt bei der Stadt an, geht aber bis zum Land, also Deutschland, Rheinland-Pfalz, Deutschland, verdient, dass man sich engagiert und seinen Teil zum Gelingen beiträgt.
Mhm. Zum Beispiel, indem man sich auch politisch engagiert.
Zum Beispiel auch, indem man sich politisch engagiert.
Darauf kommen wir noch zu sprechen. Aber ich wüsste gerne, wie alles für Sie angefangen hat. Lassen Sie uns Frank Gotthardt etwas näher kennenlernen. Sie haben viel selbst verwirklicht. War das schon immer Ihr Traum?
Nein. Also wenn das mein Traum gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich nicht dazu gekommen, dass der sich erfüllt hätte. Weil ich glaube, wenn man zu sehr an einem Traum hängt, der heißt, ich will 1 Milliarde Umsatz machen oder ich will der größte IT-Unternehmer bla 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 sein, das sind keine guten Ziele.
Was wäre ein gutes Ziel? Sie werden ja von einigen als der Visionär beschrieben, der Sie angeblich schon immer waren. Das würde ja bedeuten, dass Sie eine Vision hatten.
Ja klar, meine Zielsetzung war immer, voranzukommen. Das heißt, mein Ziel war, IT zu entwickeln und im Wesentlichen natürlich Software, weil ich halt Informatiker bin und die den Menschen hilft, Dinge einfacher zu machen oder die den Menschen hilft, Dinge schneller zu machen oder mit einem besseren Gefühl zu machen oder wie auch immer, einfach für den Menschen einfach angenehmer. Und da kam mir natürlich sehr zu Pass und das habe ich dann auch sehr schnell in den Fokus gesetzt, das Thema Gesundheitswesen, weil da ist nicht nur die Software eine super Geschichte, mit der man auf der einen Seite den Menschen helfen kann, auf der anderen Seite aber auch seine eigenen Gedanken in viele Bereiche transportieren kann, sondern da ist natürlich das Thema Gesundheitswesen und Medizin nochmal besonders hilfreich, weil ich glaube, dass zu den wichtigen Herausforderung der Menschheit sicherlich die Medizin dazugehört. Die wichtige Herausforderung der Menschheit, hat mein Sohn mal gesagt und ich habe das voll übernommen, ist natürlich erstens der Medizin, er ist Mediziner, ich bin natürlich auch nicht weit weg von der Medizin, ist zweitens die Energiefrage zu lösen, auch langfristig und ist drittens das Thema Weltraumfahrt in Angriff zu nehmen und erfolgreich nach vorne zu bringen. Vielleicht eben langfristig gedacht wäre das ganz praktisch, wenn die Menschheit überleben will, aber das ist dann natürlich sehr langfristig. Und last but not least, eine offene Meinungskultur zu haben und nach vorne zu tragen und damit dafür zu sorgen, dass Menschen in Organisationsformen zusammenleben, die menschenwürdig sind und die den Namen Demokratie verdienen.
Da haben Sie schon sehr große, starke Themen angesprochen. Und ich frage mich, wie ist das alles bei Ihnen entstanden? Wie sind Sie geprägt worden? Was man ganz klar weiß, ist, dass Sie 1950 in Siegen zur Welt gekommen sind und später in Bonn Informatik studiert haben. Aber ja, die Zeit dazwischen, wie kann man sich das vorstellen?
Dazwischen bin ich, wie jeder andere, auch erst in die Kindergarten gegangen, dann in die Grundschule und dann aufs Gymnasium. Und auf dem Weg dorthin, sagt man mir nach, dass ich ein Kümmerer war.
Ein Kümmerer.
War und bin. Sie wissen, was ein Kümmerer ist, der sich kümmert.
Ja, jemand, der sich für andere einsetzt, vielleicht genau, sogar auch für Menschen, die weniger beliebt sind.
Ja, natürlich. Und das hängt davon ab. Und meine Schwester und mein Bruder haben mir zu meinem Geburtstag, dem 70. Ein Buch geschenkt. Fantastische Sache. Nämlich Frank Gotthardt als Thema. Mhm. Und so, im Wesentlichen ein Fotobuch, aber mit Geschichten dazu. Schön. Und die älteste Geschichte, die sie ausgegraben haben, war aus dem Kindergarten, wo ich wohl eine, in Anführungsstrichen, Freundin hatte. Also wie man das so im Kindergarten erlebt. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr an die Details erinnern. Auch nicht, habe auch das Bild leider nicht vor Augen. Natürlich jetzt, weil ich das Bild, die Fotografie gesehen habe. Und die Dame lebt heute auch noch und ist froh und munter und sagte, sie hätte mich in Erinnerung als jemand, der immer ihr Beschützer war, sich um sie gekümmert hätte. So, und das war der Kindergarten. Und an der Volksschule kann ich mich noch ans Eckenrechnen erinnern. Ich weiß nicht, ob Sie Eckenrechnen kennen. Also Eckenrechnen ist, war damals, man hat es da trainiert. Ich meine, man muss lernen und man muss auch trainieren. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz in der Entwicklung eines Menschen. Und das Training war Kopfrechnen. Und unser damaliger Rechenlehrer, also Mathe wurde dann nicht in der Grundschule nicht zugesagt, sondern Rechnen, der hatte den Ansporn, uns, also hat gleichzeitig uns trainiert und gleichzeitig unseren Charakter ein Stück geformt. Das war der Gestalt, dass wenn er gut drauf war oder warum auch immer, das blieb mir verborgen. Irgendwann kam er manchmal, also der kam dann hin und wieder damit an, jetzt machen wir Eckenrechnen. Und das hieß, er hat eine Aufgabe gestellt, meinetwegen 17 mal 19, und die musste man im Kopf ausrechnen. Und dann, wer als erstes die Aufgabe gelöst hatte, der durfte aufstehen. Wenn einer stand und war wieder dabei, der Erste, der die Aufgabe gelöst hat, durfte in die erste Ecke gehen. Zweite Ecke, dritte Ecke, vierte Ecke. Und wenn die vierte Ecke, wer in der vierten Ecke war und hat dann wieder als Erster eine Aufgabe gelöst, der durfte heimgehen. Das war... Das vergesse ich nie. Und natürlich war ich, sonst hätte ich es vielleicht nicht so in präsent, oft derjenige, der sehr früh nach Hause gehen durfte.
Das ist eine spannende Methode.
Ja, das war Training und Charakterbildung. Das war gut.
Ja, gut. Auch Zielsetzung, nicht wahr?
Ja, und Gymnasium war ich dann sehr bald auch schon in gewisser Weise politisch tätig. Nämlich, ich habe dann organisiert, also ich habe immer gerne organisiert, auch heute noch, ist ja auch ein wichtiges Thema. Ich habe dann, was war denn mein erstes politisches Thema? Ich glaube, gegen die Fahrpreiserhöhung der Wuppertaler Stadtwerke habe ich ein Sit-in, wo Tausende von Schülern teilgenommen haben, organisiert. Mhm. Und das hat auch gewirkt. Die haben die Fahrpreiserhöhung zurückgenommen, zumindest mal für Schüler. Und auch andere Themen, bin dann Stadtschulsprecher geworden und habe meinen Job gemacht und dann habe ich meine Frau kennengelernt während der Schulzeit schon.
Also früh.
Ja.
Aber das bedeutet, dass Sie sich auch haben durchsetzen müssen, schon als junger Mensch.
Ja, das ist so, ja. Ich habe mich immer durchgesetzt, das stimmt.
Das heißt, einerseits der Kümmerer. Also das hat ja etwas Herzliches mit etwas Herzlichem zu tun und gleichzeitig eben auch jemand, der sich durchsetzen kann. Ist das ein Widerspruch?
Nee, glaube ich nicht, weil es geht ja nicht alles von selbst, sondern es müssen Dinge, ich habe eben das Wort schon erwähnt, organisiert werden. Man muss lernen, sich zu einigen auf gemeinsame Ziele. Und da muss man sich auch durchsetzen, weil das sonst gäbe es eine endlose, ich sag mal, despektierlich Laberei. Und es käme nichts bei rum. Und das ist natürlich, also dass nichts bei rumkommt, das ist das Schlimmste. Was, also ich meine jetzt gar nicht Geld, ich meine einfach Zielerreichung.
Ja, ja, ich weiß. Mhm.
Und das war mir zuwider und ja, ich habe aber auch früh gelernt, mich durchzusetzen.
Sie haben vorhin Ihre Geschwister erwähnt. Sind Sie der Jüngste?
Der Älteste.
Der Älteste. Mhm. Wie kann man sich Ihr Elternhaus vorstellen? Stammen Sie aus einer Unternehmerfamilie?
Nein. Mein Vater ist Akademiker, Angestellter, bei also sein Leben lang bei einer und derselben Firma geblieben, nämlich den Kalkwerken, und war dort als Geologe zuständig für die Abbauplanung. Also war ein typischer Akademikerhaushalt mit nicht beliebig viel Geld, aber auch kein, wir haben auch keine Not gelitten, um Gottes Willen. Aber ich hatte, wenn ich Geld hatte, immer es mir selbst verdient. Also auch mein Taschengeld habe ich mir selbst verdient durch Nachhilfestunden, die ich gegeben habe als Schüler schon, also für anderen Schülern dann. Oder am Bau gearbeitet. Mein ganz irres Erlebnis am Bau war, weiß nicht, ich habe heute noch, also manche Dinge, die wirken halt nah, eine total emotionale Beziehung zu Lavaasche.
Aha.
Gerade hier im Koblenzer Raum ist das ja, stößt das ja zumindest mal auf Aufmerksamkeit, die Aussage. Und das kam so, dass ich auf dem Bau gearbeitet habe, also eine 16-Jährige, ich glaube, man musste 16 sein, sonst haben die einen nicht genommen. Das Unternehmen gehört einem Vater von einer Bekannten von mir. Und da durfte ich dann auch arbeiten und Geld verdienen. Und da musste ich mit so Schubkarren voll Speis, also weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist, jedenfalls, das wird zum Bauen gebraucht, eine Masse aus Zement und Sand und über schmale Bretter fahren, und das war alles nicht so lustig. Und man musste schaufeln. Und zwar, man musste einen Haufen von Schotter über eine Schubkarre oder ein kleines Schubwägelchen, also mit der Schaufel in das Schubwägelchen und dann woanders hinfahren. Und dieses Schaufeln, ich weiß nicht, ob Sie mal Schotter geschaufelt haben, wahrscheinlich nicht. Das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann an Arbeit, zumindest mal als Schüler, weil das sind ja so viele kleine Steine, aber nicht so ganz kleine, sondern so ungefähr so groß wie ein halbes Ei oder so, Hühnerei. Und wenn Sie da versuchten, mit der Schaufel rein, dann kamen Sie gar nicht rein. Und wenn Sie mit der Gabel da rein wollten, auch nicht. Das heißt, Sie mussten immer versuchen, ganz von unten einen Weg zu finden, um dieses Mistzeug in Anführungsstrichen auf die Schaufel dann zu kriegen und dann in die Lore oder in die Schubkarre zu schaufeln. Und dann kam ich eines Morgens, und das muss ich jetzt noch erzählen, da an auf dem Bau, und dann war da so ein großer schwarzer Haufen. Also anstelle des Schotters. Also ich wurde zu einem großen schwarzen Haufen geführt, nicht zu einem grauen Schotterhaufen. Und dann sagte er, ja, den musst du jetzt da reinschaufeln. Da ich dachte, okay, toll. Und da habe ich eine Schaufel genommen und bin da so rein, und oh, das war wie in Schlagsahne rein. Das war so weich, das war so schön. Das war so ein tolles Gefühl. das spüre ich heute noch. Also wie mich das emotional glücklich gemacht hat. Und einfach aus der Situation heraus. Und das war Lavaasche.
Verstehe. Aber Sie haben sich das, ja, Sie haben freiwillig diesen Job gemacht,
ja,
oder?
Ja, klar.
Um an Taschengeld ranzukommen.
Genau.
Und das haben Sie wofür ausgegeben?
Dinge mir, also zum Beispiel für Lesestoff, für Bücher zu kaufen. Also jetzt nicht Schulbücher, die ich schon von meinen Eltern gekriegt habe. Die Schule hat die ja damals noch nicht bezahlt. Oder um ja auch mal zum Feten zu gehen, also in die Disco zu gehen. Das ist ja heute heißt, glaube ich, Club, damals hieß Disco. Und ja, einfach um ein bisschen mehr Freiheit im Leben genießen zu können und Dinge zu tun, die man ohne Geld halt schlecht tun kann. Oder auch mir ein Moped zu kaufen. Mein erstes Moped habe ich für 5 D-Mark kaufen können. Und das lief. Und das habe ich 2 Jahre lang gefahren.
Und in dieser Zeit haben Sie Ihre Frau kennengelernt?
Ein bisschen später, also. Ja, doch am Ende der 2 Jahre, also mit 16, 15. Zwischen 15 und 16 war ich.
Und irgendwann haben Sie sich für ein Studium der Informatik entschieden?
Ja, also eigentlich habe ich erst mit Mathematik angefangen. Dann in Bonn. Und dann haben die aber just zu diesem Zeitpunkt die Informatik aufgemacht. Und dann habe ich mich, bin ich zur Informatik gewechselt, weil mich das mehr interessiert hat.
Das war ja wirklich sehr neu zu der Zeit.
Ja. Ich war einer der ersten Studenten in Bonn jedenfalls, ja, der Informatik.
Und was fanden Sie so spannend daran?
Programmieren. Also Programmieren im eigentlichen Sinne des Wortes, nämlich, dass man einer Maschine einen Satz von Befehlen geben kann, die die abarbeitet und dann und das immer wieder tun kann. Und dann kommt was dabei rum. Also das hat mich direkt fasziniert. Und dann habe ich auch an der Uni, ich glaube nach 14 Tagen, konnte ich schon einige Programme schreiben, die auch irgendwas ausgerechnet haben oder zum Beispiel, was auch immer spannend ist, sortieren, Sortieralgorithmen, die dann daran gemessen werden, in welcher Rechenzeit, also vergleichbarer Rechner vorausgesetzt, das Sortieren stattfindet auf eine bestimmte Menge. Und wer dann am schnellsten war, der hatte dann wieder gewonnen, wieder das alte Eckenrecht. Nee, das war schon spannend. Und dann habe ich dann auch natürlich sehr schnell nebenberuflich wieder mein Geld verdient, für den Lebensunterhalt dann, nicht nur fürs Taschengeld. Und dadurch habe ich dann habe ich gesehen, dass man durch Programmieren schneller Geld verdienen kann und mehr Geld verdienen kann als Nachtportier. Ich war auch schon mal Nachtportier in Bonn. Also ganz am Anfang meines Studiums.
Das heißt, Sie haben unterschiedliche Jobs ausprobiert?
Ja, und? Ja, nicht ausprobiert, das hat sich so ergeben. Mhm. Man kriegt die Jobs ja, kann ja nicht beliebig aussuchen. Man war ja als Student, war man erstmal ungelernter Arbeiter, musste man gucken, wie man klarkommt.
Ja, aber auch als Sie schon als Jugendlicher eben diese körperliche Arbeit getätigt haben.
Ja, das wurde gut bezahlt, deshalb habe ich das gemacht. Okay. Ja, das heißt, in der kürzesten Zeit konnte man da mehr verdienen als... Wir haben auch auf der Post gearbeitet, wir haben Briefe sortiert. Und Briefträger war ich auch schon. Aber das sind alles, ich glaube, das war so eine Entwicklung, also die ich da gemacht habe. Und ich bin da durch die unterschiedlichsten Gefilde gestromert.
Angefangen von körperlicher Arbeit zu immer mehr Kopfarbeit.
Das kann man vermuten, ja, kann man so sagen. Ja. Aber war jetzt einfach intuitiv, würde ich sagen.
Und was war so Ihr erstes Erlebnis? Sie haben gerade gesagt, dass Sie begriffen haben, hey, damit lässt sich schneller Geld verdienen mit dem Programmieren als mit anderen Tätigkeiten. Das heißt, Sie haben in Ihrem Studium ja schon auch Kontakt zu Unternehmen aufgebaut. Und was waren da die ersten Erfahrungen?
Die erste Erfahrung war mit der Firma Datum in Bad Godesberg, die eine Schwesterfirma der Firma Infas war, die es ja heute noch gibt, also diese Umfragespezialisten. Und die haben, da habe ich anspruchsvolle Programmierungen machen dürfen. Nämlich zum Beispiel, wenn Sie heute ein Navigationssystem benutzen, die grundlegenden Algorithmen dafür, die haben wir damals schon entwickelt. Natürlich auf wesentlich einfacherer Basis, was die Datenmengen angeht und auch die Datengranularität. Aber da ging es dann auch darum, möglichst schnell von A nach B, also die kürzeste Strecke von A nach B zu finden und in meinem Koordinatensystem. Und da durfte ich dann auch relativ zügig, und dann hat mir mein Organisationswille und auch mein Organisationstalent vielleicht geholfen, ein eigenes Team aufbauen, obwohl ich eigentlich nur studentische Hilfskraft war. Hatte ich dann sehr schnell, ich glaube, ein Team von 8 Leuten, und dann haben wir dort losgelegt. Und das hat Spaß gemacht, und da war ich plötzlich Unternehmer.
Man könnte ja sagen, dass Sie das Unternehmergehen haben, oder?
Ich glaube, das kann man sagen, ja. Also ich kann es jetzt nicht genau beschreiben, aber wenn es eins gibt, dann gehöre ich zu denjenigen, die es haben, ja.
Das heißt, es ging vor allem um Automatisierung zunächst?
Ja, das waren die Produkte. Mhm. Aber die gingen natürlich im Laufe der Zeit über viele Dinge weit darüber hinaus, nicht nur Automatisierung, sondern auch Entscheidungshilfe, Daten, also Informationssysteme, Datenbanken, also das Thema Informatik deckt ja ein sehr breites Feld ab, und da bin ich halt irgendwann auch in die Medizin gekommen.
War das insgesamt eine aufregende Zeit?
Ja, in der war das immer alles, sehr spannend, ja.
Ja. Aber auch in der gesellschaftlich einfach viel mehr entdeckt wurde in dieser Zeit, was Informatik anbelangt und die neuen Möglichkeiten.
Ja, aber das ist ja heute genauso. Also ich glaube, es gibt dann immer mal ein Auf und Ab vielleicht, aber wenn ich heute mal angucke, was künstliche Intelligenz, KI oder AI, Englisch, alles macht und alles bietet und alles noch ermöglichen wird. Ich glaube, dass es vielleicht sogar viel mehr als damals die Entwicklungsschritte waren. Aber das war natürlich, es geht sowieso immer ziemlich schneller in der Infrastruktur. Also es wird immer, die Geschwindigkeit nimmt zu, hat man den Eindruck. Wenn man sich überlegt, dass in 2007 erst das iPhone auf den Markt kam, das erste. Hm. Und jetzt haben wir mal gerade 17 Jahre später und das ist weltweit Normalität geworden, ja, und in einer Perfektion, die ist ja unglaublich.
Ich habe viel mit der Gründerszene, mit der Startup-Szene zu tun und das ist so ein bestimmtes Lebensgefühl bei vielen. Wie sah das damals bei Ihnen aus als junger Gründer? Haben Sie da auch Nächte durchgearbeitet?
Ja, mein Rekord ist 2 Nächte und 3 Tage am Stück.
Wow, das ist was.
Und mit Konzentration. Also es waren herausfordernde Aufgaben. Aber es hat, wenn man total motiviert ist, dann kann man mehr, als man denkt.
Zuerst haben Sie für die Fleischindustrie was aufgebaut.
Ja, das hat sich ergeben aus dem privaten Umfeld. Und da habe ich dann Software gemacht, um dort die Arbeit, die Organisation zu verbessern. Mhm. Und dann hat sich ergeben, dass ich glaube, 8 Jahre später hat sich dann, ungefähr 8 Jahre später, 87, hat sich ergeben, dass ich mit der Software fürs Gesundheitswesen in Kontakt kam. Und das hat mich dann wesentlich mehr begeistert. Einmal, aus 3 Gründen eigentlich. Einmal, weil das Thema viel spannender ist und so auch viel mehr Möglichkeiten der Innovation bietet. Und zum anderen, das war der erste Punkt. Zweiter Punkt, mit der Fleischwarenindustrie erreicht man in Deutschland vielleicht 200 Firmen, also größere Firmen. Ich hatte die größeren Firmen. Ja. Und da hat man eine sehr starke Abhängigkeit von seinen Kunden und ist auch ziemlich eingeengt in dem Weg, den man geht, während man im Gesundheitswesen eine viel größere Vielfalt hat. Natürlich auch dadurch ist es anspruchsvoller, aber durch die höhere Vielfalt hat man auch, so ist mein Gefühl zumindest, auch eine größere Freiheit und ich bin immer ein freiheitsliebender Mensch gewesen. Das war das Faszinierende. Das Zweite und das Dritte ist natürlich, dass das damals so am Anfang war, zumindest mal, wenn man an die Leistungserbringer, also Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Krankenhäuser, Pflegedienste denkt, das war so eine Art Pionierzeit. Und da ist immer natürlich besonders spannend reinzugehen, als jetzt in einen fertig gemachten Markt sich neu einbringen zu müssen.
Aber das bedeutet, dass Sie schon immer groß gedacht haben.
Wenn Sie von der Zieldefinition, wenn man zum Thema Zieldefinition kommt, ja, also ich habe 2 Themen, die mir immer ungeheuer Spaß gemacht haben und auch heute noch Spaß machen. Das eine ist Innovation. Das heißt, ich sitze auch gerne oder plaudere oder stehe und plaudere und denke nach oder alleine mit mehreren, was könnte man noch besser machen? Was für Themen könnte man anpacken? Und da kommt man natürlich insbesondere, wenn man mit Menschen diskutiert, durch die assoziativen Gedankensprünge auf Ideen, auf die man sonst nicht kommt, wenn man nur alleine rumhockt. Und das Gefühl ist ein sehr schönes Gefühl für mich, nämlich innovativ zu sein oder innovativ sein zu dürfen. Also manchmal mit Erfolg, oft auch ohne Erfolg, aber einfach das Forschen an der Stelle. Das ist eine Sache, die mit in die Zieldefinition einfließen bei mir. Also ein spannendes Ziel, was mit Innovation verbunden ist. Also spannend, weil es herausfordernd ist. Und dann noch mit Innovation verbunden ist und dadurch noch mal einen Tick herausfordernder. Ist mir lieber als jetzt irgendwas Langweiliges, wo man vielleicht genauso viel Geld verdienen kann oder auch genauso viel Erfolg haben kann. Aber wo es dann einfach nur so seinen Weg geht. Innovation muss immer ein bisschen dabei sein. Und Das Zweite ist natürlich, jetzt also ein Tipp an Startup ist, sich bevor man zu viel investiert, also mit Investitionen meine ich natürlich auch eigene Schaffenskraft, eigene Lebenszeit, selbst wenn das Geld vielleicht noch am Anfang noch nicht so viel ist, was man investiert, oder man, ja, es gelingt einem, andere zu überzeugen, mitzumachen. Was man in jedem Fall investiert, ist ja seine Lebenszeit und seine Kraft. Das sollte man erst dann tun, wenn man sich überlegt hat, wie dann das, so nenne ich das, TMP ist. Wie ist denn das Total Market Potential? Mhm. Also Sie machen jetzt was, dann müssen Sie darüber nachdenken oder sollten Sie. Wie ist das Marktpotenzial? In der Theorie, unabhängig davon, ob Sie es erreichen können. Einfach, wie groß schätzen Sie ein, ist die Nachfrage, dass nach solch einer Dienstleistung oder solch einem Produkt. So, und wenn Sie dann rauskriegen, und dann müssen wir sagen, zu welchem Preis würden die Leute ungefähr bezahlen, nur alles erstmal Pi mal Daumen, das ist ja erstmal nur eine Einschätzung. Und dann kommen Sie auf ein Jahresvolumen, was dort vielleicht in, sagen wir mal, Rheinland-Pfalz zur Verfügung stehen würde, von 1 Million. So, dann sage ich, dann sollten Sie nicht anfangen, das ist zu wenig. Also, für meine Denke. Es hängt natürlich auch davon ab, will man jetzt eine Firma mit vielen Mitarbeitern bauen oder will man lieber eine Firma bauen, aufbauen, wo man mit 5 Mitarbeitern etwas entwickelt und seine Freude daran hat, was die Kunden dann nachher damit anfangen. So, also ich sage mal, ein Start-up, was den Namen Start-up verdient und nicht nur eine Ein-Mann-Show ist, dann sage ich mal, ist 1 Million zu wenig als Umsatz, als Potenzial. Weil wenn Sie davon 10% kriegen, dann sind Sie ja schon gut. Und dann ist 100.000 und dann können Sie nicht von einer Firma betreiben. Und dann gehen ja Kosten ab und so weiter. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Also, wenn Sie aber rauskriegen, Mensch, das sind 100 Millionen. Und wenn ich dann von 5% abkriege, dann mache ich 5 Millionen Umsatz. Wie großartig. Dann sage ich, machen Sie. Dann machen Sie weiter. Also, dass man sich überlegt, wo habe ich denn überhaupt wie weit komme ich denn überhaupt in der Theorie? Das ist sicherlich eine ganz wichtige Fragestellung, die Leute oft in der Begeisterung vergessen.
Ja, und es gibt auch viele Menschen, die Unternehmer sein möchten, aber auf die Idee warten.
Ja, das stimmt auch. Aber mit Warten kommt man nicht weiter.
Nee. Ja. Das heißt, es war nicht unbedingt Ihr Ziel, immer mehr Mitarbeiter zu haben, sondern eher Innovation.
Mhm. Ja, das hat sich ergeben. Also natürlich, also ich möchte auch Probleme lösen. Also ich bin auch war verschrien immer für den Spruch, wo ist das Problem? Bin ich vielleicht auch heute noch. Und diese Komponente zu sagen, wenn man was angefangen hat, muss man es auch zu Ende machen. Und wenn man dabei neue Chancen sieht, dann sollte man sie auch versuchen wahrzunehmen. Und dann ergibt sich automatisch Wachstum. Und so bin ich halt zu 10.000 Mitarbeitern gekommen, ohne dass ich je den Willen hatte, irgendwo aufgeschrieben zu haben im stillen Kämmerlein, ich will mal 10.000 Mitarbeiter haben.
Jetzt ist es so, zum Beispiel im Raum neben Ihrem Büro hängt ein Bild, auf dem, ja, sagen wir mal so, die Definition von Gewinner steht. Und da steht unter anderem, ein Gewinner macht Fehler und gibt sie zu. Wie gehen Sie mit Fehlern um?
Erstmal ärgere ich mich natürlich über Fehler. Also, das ist, glaube ich, auch keine seltene Situation, in der sich Menschen befinden, dass sie sich dann ärgern, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Aber ich vergrabe mich nicht in diesem Ärger und versuche das Problem zu lösen und den Fehler entsprechend zu korrigieren. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie gehe ich mit Fehlern von anderen Menschen um, dann sage ich mal, es ist besser, man macht was und macht einen Fehler, als man macht nichts und macht keine Fehler oder macht wenig und macht keine Fehler. Und in der Diskussion mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist für mich immer Offenheit angesagt. Das heißt, ich mag nicht, wenn Fehler kaschiert werden oder politisiert wird, sondern ich mag lieber die offene Diskussion, das offene Wort. Und dann gibt es ja 3 Möglichkeiten. Entweder ich habe recht und der andere merkt das oder versteht das. Wir einigen uns darauf, dass ich recht hatte. Oder der andere hat recht. Dann bin ich auch derjenige, der sagt, okay, da hast du einen Fehler gemacht. Dann machen wir es lieber so, wie es die Kollegin oder der Kollege vorgeschlagen haben. Oder man wird sich nicht einig und dann muss einer entscheiden. Und das ist dann der Unternehmer, der halt durchaus auch den Mut haben muss, eine Entscheidung zu treffen. Und nicht so lange, man kann nicht 3 Wochen diskutieren. Man muss offen sein für eine Diskussion, aber dann muss auch, wenn dann Patt entstanden ist in der Meinungsbildung, was übrigens gar nicht häufig vorkommt. Mhm. Meistens ist entweder der eine derjenige, der dem anderen zugesteht, ist der bessere Weg oder umgekehrt, als dass ein Patt entsteht. Aber wenn ein Patt entsteht, muss einen geben, der entscheidet.
Es gibt viele schwierige Entscheidungen, die Mut erfordern.
Ja, das stimmt. Man muss auch gewisse Risiken eingehen. Jetzt sprechen wir über, was macht ein Unternehmer aus? Ja, auch Risiken eingehen gehört dazu.
Sind Ihnen schon große Fehler unterlaufen?
Ja. Fällt mir sofort was ganz Blödes ein. Nämlich, ich mag ja Software, natürlich mag ich auch andere Dinge, aber irgendwie hat vieles mittlerweile ja auch mit Software zu tun. Und dann hatten wir mal einen Kundenbereich, die Zahnärzte, also haben wir heute noch und sind wir auch sehr zufrieden mit, wo wir natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen, die diese Kunden besuchen und bedienen, also Verkäufer zum Beispiel. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, für unsere Software, wenn die einmal installiert ist und der Zahnarzt damit arbeitet, da kann nicht jeden Monat ein Verkäufer hinfahren. Sondern das macht ja keinen Sinn. Erstmal ist es nicht nötig, weil der braucht das ja noch nicht. Der Kunde, das funktioniert ja alles. Mhm. Und vielleicht gibt es ja mal eine Innovation, die dann fährt man dahin oder macht ihm auf andere Wege das bekannt. Jedenfalls ist man nicht so häufig da, wie man eigentlich gerne wäre, um den Kontakt auch emotional aufrechtzuerhalten. Und da habe ich gesagt, schlau, wie ich damals sein wollte, lassen wir doch noch andere Produkte an die Kundschaft verkaufen. Also zum Beispiel Verbrauchsmaterial, was die Zahnärzte ohnehin brauchen. Da kann man einen schönen Online-Shop machen, kann es aber auch vielleicht, wenn es größere Dinge sind, vor Ort verkaufen, kleinere Geräte. Mhm. Und können wir mehr Verkäufer einstellen, weil wir mehr Umsatz machen und weil die auch öfters nachbestellen, die Kunden. Und dann haben wir eine viel bessere Reichweite. So, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Und das hat uns einige Millionen gekostet, die Erfahrung. Aber ich habe dann die Notbremse irgendwann gezogen, weil die können nicht einfach Menschen umprogrammieren. Das heißt, wenn ein Verkäufer, ein sehr guter Verkäufer und auch ein guter Partner des Kunden ist für Software, der kann nicht automatisch dann plötzlich 270 andere Produkte verkaufen. Man kann nicht beliebig viel in den Rucksack tun, den man beim Kunden abliefern will. Und das gilt halt, A, der Spruch Schuster bleibt bei deinen Leisten und B, ist auch ganz klar, dass die Menschen, die auf eine bestimmte Art und Weise geschult sind über Monate und Jahre, die können nicht so einfach umprogrammiert werden.
Aber auch das ist eine wichtige Erkenntnis und dann muss man als Unternehmer die Notbremse ziehen und sich selbst auch eingestehen, ja. Hey, das war...
Und das war nicht einfach, weil die ganze Branche hat natürlich erstmal gesagt, Edge, wir haben es doch gleich gesagt.
Ist das ein großes Problem, wenn man so gewachsen ist und bekannt ist, dass andere draufschauen und Fehler auch schneller auffallen?
Ja, klar.
Das macht einem was aus.
Ja, also ich glaube schon, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mir macht es nichts aus. Mein Selbstschutz ist der, dass wenn es begründete Dinge sind, dann befasse ich mich natürlich damit. Und wenn das aber, selbst wenn es begründet ist, eher in Häme und in Verunglimpfung geht, was die Kommunikation angeht, dann halte ich es mit dem Spruch, von so einem Life-Management-Trainer, Nikolaus Enkelmann, lebt aber leider nicht mehr, der gesagt hat, man isst, was einem nicht schmeckt, Niemals. Also wenn Sie ein Gericht haben, wo Sie sagen, also ganz früher hat mir Linsensuppe nicht geschmeckt, mittlerweile schmeckt sie mir übrigens. Mhm. Und dann habe ich alles versucht, wenn meine Eltern mich nicht gezwungen haben, die nicht zu essen. Das ist doch logisch. Und so muss man sich auch angewöhnen, wenn einem Dinge, die einem nicht gefallen, in der Zeitung stehen oder im Social Media stehen, da liest man es einfach nicht. So, man darf natürlich dann nicht vergessen, dass vielleicht das eine oder andere auch eine Handlungsaufforderung sein könnte. Aber dafür habe ich ja dann Leute. Also wir lesen schon die Zeitung, so ist nicht. Und auch die Social Media. Aber ich lese, ich habe mir angewöhnt, Dinge, die, wo ich sage, die ziehen mich runter, die lese ich nicht. Dann werde ich auch nicht runtergezogen.
Das ist bestimmt besser für die Psyche. Und wenn man die Möglichkeit hat, dass jemand Sachen vielleicht auch vorsortiert.
Ja, muss ja. Und der ist ja auch dann vielleicht gar nicht so belastet wie ich, weil geht ihn ja eigentlich nur sekundär was an.
Mhm. Sie haben das Stichwort Kommunikation angesprochen. Welche Rolle spielt für Sie Kommunikation?
Ist enorm wichtig. Also ich bin ja ein politischer Mensch schon als Kind gewesen. Und daher weiß ich um den Wert der Kommunikation. Und ich bin aber dann, als ich Spaß gefunden habe am Programmieren, etwas weniger politisch geworden, bin aber nachher dann wieder als Unternehmer in den Wirtschaftsrat der CDU eingetreten. Da war ich dann wieder politisch unterwegs. Und überall, aber nicht nur in der Politik, auch in jeder Handlung, in jedem Umfeld, ob das jetzt beruflich ist oder privates ist, wissen wir alle, dass Kommunikation ja super wichtig ist, weil Kommunikation motiviert Menschen, demotiviert Menschen, holt Menschen ab, lädt Menschen ein, stößt sie ab. Also ich glaube, dieselben Fakten mit einer guten Kommunikation oder einer schlechten Kommunikation belegt, gibt es einen total anderen Outcome. Mhm. Das sehen Sie ja schon. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn Sie jetzt, Sie gehen jetzt in einen Laden rein und da steht jemand, der ist mürrisch und behandelt Sie nicht gut und macht dann auch noch einen Fehler, den nehmen Sie den Fehler sofort total übel. Und dann, da gehe ich nie wieder hin. Und da ist aber jemand, der ist super nett, kümmert sich und dann macht er irgendeinen Fehler und dann sagt man auch, nicht so schlimm. Man geht dann zu dem, der, natürlich muss er auch hin und wieder mal gute Ware liefern, aber man geht in der Regel zu demjenigen, wo man sich gut aufgehoben fühlt.
Und Kommunikation spielt ja auch bei Ihren Produkten eine Rolle. Natürlich. Da geht es um Kommunikation natürlich. Zwischen Arzt natürlich. Und Patient.
Ja. Und auch die Produkte selbst kommunizieren natürlich auch zwischen uns und dem Kunden. Also das ist also ein Weg nach da und wieder zurück. Also die IT und die Software, das sehen wir am iPhone, wie mächtig diese Art von Kommunikation geworden ist. Jetzt nicht durch das Gerät, sondern durch das, was da drauf abläuft. Gut, das können wir erfahren. Da gibt es ja auch den Film von, wie heißt denn, Zero. Kennen Sie Ellsberg aus den Österreicher? Der hat ein Buch geschrieben, Zero. Wenn Sie es nicht gelesen haben, lesen Sie es mal. Das ist super spannend und da geht es um wirklich perfide, ausgereizte Kommunikation über Smartphone-Apps. Da werden die Jugendlichen insbesondere über diese Apps in eine bestimmte Richtung getrieben. Das ist wahnsinnig, also was der da beschreibt. Da muss man sich mal lesen. Also von ich glaube Markus heißt Ellsberg. Ich glaube Markus, aber lege ich mich nicht drauf fest. Aber glaube schon. Oder Mark Ellsberg. Das Buch Zero. Also die Null. Oh, super spannend.
Sie lesen ja insgesamt viel. Habe ich über Sie gelesen.
Ja, viel, aber. Was war normal viel.
Ja, welche Lektüren bevorzugen Sie? Also solche Bücher oder auch?
Ja, ich lese gerne Sachbücher, hin und wieder auch Biografien, aber nicht beliebig häufig. Dann habe ich gerne immer Science Fiction gelesen. Also natürlich also auch Science Fiction, die jetzt nicht nur irgendwelche Romane darstellen, sondern auch ein bisschen Gesellschaftsformen beschreiben. Also Science Fiction ist ja auch nicht. In der Zukunft, die guten Autoren machen sich ja nicht nur Gedanken, welche neue Technologie in der Zukunft entstehen könnte, sondern auch, was das für Auswirkungen auf das Zusammenleben der Menschen hat und auf die Gesellschaftsform hat. Also zum Beispiel Isaac Asimov war immer ein guter, also auch schon länger her, aber den lese ich immer noch wieder mal, Science-Fiction-Autor. Aber ja, ich lese natürlich auch gerne Technik-Themen und interessiere mich für Autos. Da lese ich auch schon mal drüber.
Ja, Sie sammeln Oldtimer. Ich weiß. Ja. Aber wenn wir jetzt mal aufs andere Thema übergehen. Sie haben gerade gesagt, Kommunikation und was das mit Jugendlichen macht. Und natürlich spielt da auch Meinungsbildung eine Rolle. Und Sie sind noch einen anderen Weg gegangen, neben CompuGroup und dem Konzern, den Sie aufgebaut haben. Sind Sie auch noch in Richtung Medienlandschaft gegangen? Warum?
Also erstmal ist das nicht meine einzige Investition, im privaten Bereich. Also wenn man sagt, CGM ist das Zentrum meiner dienstlichen Angelegenheiten, das ist es ja. Bin ich auch froh und auch in gewissem Sinne stolz drauf. Habe ich auch ein paar private Themen angefangen, die auch sich gar nicht so schlecht entwickelt haben, wie zum Beispiel Software für Kommunen mit der Firma MPS, die hier ein paar Häuser weiter sitzt. Auch eine sehr ordentliche, sehr gute Firma, aber auch andere Themen. Also ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber in der Tat habe ich auch im Medienbereich seit 2 Jahren, eigentlich mit DRF ja schon länger, schon fast 10 Jahre.
TV Mittelrhein
und Deutsche Regionalfernsehen. Und dann bin ich jetzt nochmal etwas weitergehend eingestiegen durch mein Engagement bei der Firma oder durch Gründung der Firma Views mit dem Produkt News. Das ist ein Nachrichtenportal mit viel Videoanteilen und demnächst auch mit Radio und vielleicht irgendwann auch mal mit Fernsehen. Aber Fernsehen ist nicht konkret geplant bisher.
Warum hat Sie das interessiert?
Ja, ich glaube, dass unsere Medienlandschaft eine Ergänzung im konservativen Bereich braucht, also auch immer noch braucht, weil wir können das alleine, das Loch, also ich will nicht sagen, dass es sonst keine konservativen Medien gibt, das ist überhaupt keine Frage, nur die Übermacht der Medien, die eher links zu verorten sind, die ist halt sehr groß und da muss man einfach was tun. Und das war mein Anreiz aus der staatsbürgerlichen Verantwortung, was man so nennen will. Aber es hat natürlich auch eine unternehmerische Komponente, weil ich glaube, dass hier ein Vakuum ist, das es ermöglicht, in der ansonsten sehr umkämpften Medienwelt dann doch nochmal als Newcomer einsteigen zu können. Ob das jetzt erfolgreich ist, wird die Zukunft zeigen. Im Moment sieht es so aus.
Es gibt so einige neue Formate. Gabor Steingart mit The Pioneer.
Ja, sehr gut. Gehört aber zum sehr stark zum Konzern um Springer herum. Ne? Also ist jetzt nicht ganz so, ist etwas mehr eingebettet in schon ein konservatives Spektrum, aber hat nicht so den, aus meiner Sicht, um Gottes Willen, ich will das niemandem zu nahe treten, nicht so den Startup-Charakter. Zumindest mal heute nicht mehr. Also ist ein Stück eingefangen.
Und hat eine andere Zielgruppe als News, oder?
Mhm. Ja, eine andere würde ich sagen, er hat eher eine selektive Zielgruppe, während News eigentlich jeden ansprechen möchte.
Und was zeigen die Statistiken?
Nur, also steil nach oben.
Weiß man, welche Altersgruppen da besonders interessiert sind?
Ja, eigentlich auch eine relativ hohe Bandbreite. Und ich glaube, es gibt ein bisschen mehr Männer. Aber ich habe die Zahlen jetzt nicht exakt im Kopf. Aber es gibt jetzt nicht, ist jetzt kein Sweet Spot, keine Ahnung, 30- bis 40-Jährige und 15- bis 25-Jährige sind gar nicht dabei oder so. Nee. Das ist schon gut sortiert, gut verteilt. Und wir haben ja noch mich noch gar nicht angefangen, Marketing zu machen. Wir haben ja nur, im Moment haben wir, hat News New News. Aber es wird nirgendwo beworben.
Ja, aber News hat ein bekanntes Gesicht.
Ja, ja, das soll es wohl sein.
Julian Reichelt.
Ja.
Also, das ist ja auch, ich habe ein Interview mit Ihnen gesehen bei TV Mittelrhein. Da haben Sie gesagt, was einen guten Unternehmer ausmacht oder was man braucht.
Ja.
Und unter anderem haben Sie erwähnt, dass man die Fähigkeit braucht, zu erkennen, wer der Mensch ist, mit dem man es zu tun hat. Menschen
ja.
einzuschätzen
genau.
und sich die passenden auszusuchen, mit denen
ja.
man zusammenarbeitet, die man einstellt oder mit denen man kooperiert. Warum Reichelt?
Weil er ein enorm starker Medienmann ist und weil ich mich zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal mit ihm Kontakt hatte, im Vorfeld, schlau gemacht hatte und ich glaube, einschätzen zu können, was es mit den Themen, die um ihn herum aufgebaut wurden, auf sich hatte. Und ich habe da zumindest mal hat die darauf folgende Entwicklung mich bestätigt, weil die Dinge, die damals so aufgebauscht wurden, die sind ja alle wie eine Seifenblase zerplatzt. Da war ja nichts dran.
Sein Ruf war ziemlich ruiniert.
Ja, aber Sie können jetzt nicht, da bin ich bei Cancel Culture, Sie können jetzt nicht sagen, weil jemand medial niedergemacht wird, darf der nie wieder eine Chance kriegen.
Nein, aber er kann ja gerade genau das sein, was man gut gebrauchen kann, weil gerade über ihn gesprochen wird, oder?
Nee, das glaube ich nicht. Das hat ja eher, wie Sie schon selbst angedeutet haben, den einen oder anderen abgeschreckt. Und ich habe mir auch meine Gedanken gemacht.
Mhm.
Ich glaube, Sie müssen einfach die Leistungsfähigkeit sehen. Der Mann ist enorm motiviert und auch 100% in unserem Gefüge eingebettet, also nicht in unserem, meinem kleinen Gefüge, sondern im Gefüge Deutschland. Aber er ist hochmotiviert und er ist auch, er hat Charisma. Also es gibt nicht beliebig viele Menschen, die, sagen wir mal, eine gute Einordnung haben in ein Gefüge und da auch sich verlässlicher zeigen, die gleichzeitig enorme Motivation haben, enormen Energieüberschuss und Charisma. Da gibt es nicht beliebig viele.
Mhm.
Aber das heißt nicht, dass ich jetzt aus Verzweiflung Julian Reichelt genommen habe, sondern es passte schon.
Sie haben sich Gedanken gemacht, was eben
ja,
passen
ja,
würde.
Ja,
ja. Ja. Das heißt, das Ziel von News ist, einen Gegenpol darzustellen.
Einen Gegenpol darzustellen würde ich nicht sagen, weil das wäre zu einseitig, dann wären wir ja nur reaktiv, sondern in einem, ich sag mal, unterbelichteten Bereich eine Rolle zu spielen. Also heute noch unterbelichteten Bereich. Das ist das Ziel. Oder das ist die kaufmännische und die mediale und die staatsbürgerliche Chance, die wir hier sehen.
Unterbelichteter Bereich klingt aber nach Aufklärung.
Nee, klingt nach Positionierung.
Auch.
Also wenn Sie jetzt, sagen wir mal, Sie haben jetzt einen Vertrieb aufgebaut und im Bereich, keine Ahnung, Düsseldorf, haben Sie keinen Verkäufer, in Köln haben Sie super viel Verkäufer. Dann ist Düsseldorf irgendwann unterbelichtet und dann müssen Sie dort auch was tun. Sonst würde Köln ja endgültig den Sieg über Düsseldorf davontragen. Was ja keiner möchte.
Es gibt aber durchaus Alternativmedien, auf die Menschen bereits zugreifen,
ja,
gerade
klar.
In der Corona-Zeit. Inzwischen gibt es den Radiosender Kontrafunk zum Beispiel, der aus der Schweiz sendet. Ist News leichter zu konsumieren?
Das ist eine Frage des Standpunktes, da sind wir uns ja einig. Es ist immer eine Frage des Standpunktes, aber ich glaube, wenn man es jetzt misst an dem, was für die Gesellschaft hier in Deutschland und auch für unser Staatsgefüge passend ist, sehr passend ist oder weniger passend ist, dann gibt es sicherlich viele Beiträge, und da will ich absolut keinen Namen jetzt nennen, das steht mir nicht zu, die nicht passend sind. und viele Formate, die nicht passend sind. Und da gehört News nicht zu. News gehört zu den Formaten, die sehr passend sind, aus meiner Perspektive. Also es sind sicherlich einige dabei, die entweder zu links oder zu rechts sind.
Und News ist in der Mitte?
Nee. Nein, natürlich nicht. Die neue Mitte ist ja links. Insofern müssen wir ja rechts von der Mitte sein. Also in einem Gefüge von vor 30 Jahren wären wir in der Mitte gewesen. Heute sind wir rechts von der Mitte, weil die Mitte nach links gedriftet ist.
Julian Reichelt hat jetzt aber schon mehrfach gerichtlich zu hören bekommen, dass er Dinge, die er behauptet hat, zurücknehmen musste. Wie gehen Sie mit sowas um?
Ich glaube, wir haben sehr häufig anderen Medien, also zum Beispiel öffentlich-rechtlichen, das Gleiche vorweisen müssen und auch entsprechend Recht bekommen. Wenn man jetzt hier zählt, wo man in irgendeiner Weise mal, aus welchen Gründen auch immer, sicherlich nicht vorsätzlich, einen Fehler gemacht hat, dann gibt es keinen, der da fehlerfrei ist. Und dazu ist einfach die Welt viel zu schnelllebig. Das muss ja in ganz kurzer Zeit, müssen ja Themen aufgearbeitet werden. Und wir haben mit unserem noch relativ kleinen Team, können wir sagen, jetzt keine Kardinalfehler gemacht, insbesondere bei den wichtigen Themen nicht. Und die wesentlich, mit einem wesentlich höheren Budget ausgestatteten öffentlichen und rechtlichen, die haben genauso gut von unserer Seite mal aufgezeigt bekommen und auch gerichtsfest, dass dann nicht alles so gesagt bleiben darf, was gesagt wurde oder geschrieben wurde. Also da sehe ich jetzt keinen Kritikbedarf.
News wird als alternative Bild-Zeitung bezeichnet. Wie sehen Sie das?
Ja, weiß ich nicht. Mein Julian Reichelt kommt ja von Bild. Hm. Und sicherlich ist eine oder andere Tonalität, egal ob jetzt verbal oder durch Bilder, nicht beliebig weit von dem entfernt. Und es ist natürlich auch die Kritik an dem bestehenden System ein Tick, vielleicht auch dann ähnlich, wie es auch die Bild-Zeitung gemacht hat in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart und wahrscheinlich auch in der Zukunft noch machen wird. Aber dass wir jetzt die Bild-Zeitung hätten kopieren wollen, dann hätten wir einen Fehler gemacht, weil wir wollen ja eine Ergänzung darstellen in dem Gefüge und nicht eine Kopie.
Aber schon in der Art und Weise, dass es eher leichte Kost ist und schnell konsumiert werden kann, richtig?
Ja. Es gibt aber dann auch demnächst Formate, da arbeiten wir dran, wo auch mehr das Thema Hintergrundberichterstattung herausgearbeitet wird. Aber wir haben natürlich unseren Plan, wie wir nach vorne gehen. Mhm. Und der mag richtig oder falsch sein, aber wir glauben natürlich, dass er richtig ist. Und bisher bestätigt sich es eigentlich auch.
Welche Rolle hat Ihr Engagement innerhalb der CDU?
Ich bin jetzt nicht derjenige, der in der CDU Karriere machen möchte. Ich bin jemand, der beim Wirtschaftsrat seine Aufgaben erfüllt hat. Und jetzt bin ich ja da ein bisschen zurückgetreten, altersbedingt. Das hat auch mich auch wirklich viel Arbeit gekostet, da im Wirtschaftsrat insbesondere, weil ich auch in dem entsprechenden Fachkommission Gesundheitswirtschaft und Digitalisierung im Gesundheitswesen tätig war. Aber es hat mir auch Freude gemacht immer und ich finde den Wirtschaftsrat nach wie vor eine wichtige Institution. Und von daher ist eher meine Positionierung in der CDU zu verstehen. Ich bin kein CDU-Mitglied. Aber ich bin auch sonst kein Parteimitglied. Aus meinem Freiheitsgedanken heraus hatte ich nie das Bedürfnis. Mhm. Aber natürlich arbeite ich Themen ab, die in vielen Fällen dann halt vielleicht dann auch mal der CDU dienlich sind. Warum nicht?
Das heißt, dass die Fragen, die sich manche Menschen zum Beispiel stellen, wie wie viel C ist noch in der CDU, Sie nicht beschäftigen?
Als normaler Bürger beschäftigen die mich natürlich. Als jemand, der daraus eine Parteistrategie ableiten müsste, nein.
Aber trotzdem beobachten Sie die Entwicklung?
Ja, klar, wie Sie auch. Gehe ich mal von aus.
Wenn man schaut, was natürlich auch medial berichtet wird, wie zum Beispiel, dass es jetzt die Werteunion auch noch geben wird als zwischen CDU und AfD, diese Entwicklungen und auf der anderen Seite Sarah Wagenknecht. Wie blicken Sie in die Zukunft der deutschen Parteienlandschaft?
Da würde ich, glaube ich, viel umworben sein, wenn ich das könnte. Also ich glaube, das kann im Moment keiner. Man weiß nicht, welche Entscheidungen da im Detail noch getroffen werden und was dabei rauskommt. Das eine weiß ich natürlich, dass die Parteiensituation für die nächste Bundestagswahl, aber vielleicht auch schon für die diesjährigen Wahlen, kein einfaches Bild bieten wird. Aber das, also da jetzt Prognosen oder wenn und was wäre, wenn, das sprengt hier den Rahmen, glaube ich. Also das.
Wenn man aber in den Medien vertreten ist oder aktiv ist, als Unternehmer, dann hat man ja auch mit politischer Bildung zu tun und trägt eine gewisse Verantwortung, auch im Hinblick auf die kommenden Erstwähler und diejenigen, eben wie sie sich dann informieren, wo sie sich die Informationen holen.
Aber der werden wir ja gerecht, indem wir halt eine Ergänzung bieten.
Wir haben jetzt viel über Ihren Werdegang gesprochen, über das Unternehmen. Sie haben aber so viel erreicht, unter anderem befassen Sie sich in Ihrer Freizeit mit Oldtimern. Und Sie haben hier diese tollen Räumlichkeiten, die man sich mieten kann für Veranstaltungen und Events. Und da stehen einige Ihrer Exemplare.
Ja, manchmal oder häufig.
Häufig. Und da stand mal ein 300 SL Flügeltürer.
Ja.
Und ich war auf einer Veranstaltung und einige standen drumherum und haben diskutiert. Ist das wirklich ein Original oder nicht?
Ja, doch, klar. Aber den habe ich inzwischen verkauft. Wertvolles Auto gewesen. Oder ist es auch noch. Aber ich habe es, ist nicht mehr mein Besitz. Ich habe das verkauft. Ich habe mir aber den Vergleich, also von der gleichen Serie, den Roadster gekauft. Mhm. Weil ich bin jetzt kein Sammler um des Sammelns willen, sondern ich bin ein Sammler, der diese Autos mag und damit auch gerne hin und wieder mal fährt. Und der Flügeltürer ist natürlich eine Ikone des Autobaus. Sieht auch super schön aus, aber als Alltagsfahrzeug möchten Sie ihn nicht haben. Und einen ähnlichen, also die Technik ist die gleiche, das Erscheinungsbild ist ähnlich imposant, der Ruf ist aber nicht so herausragend wie der des Flügeltürers, ist der Roadster, die Roadster-Schwester oder der Roadster-Bruder. Und den habe ich stattdessen gekauft. Ich habe mir den Flügeltürer verkauft und Roadster gekauft.
Und woher kommt Ihre Liebe zu den Oldtimern?
Ich war schon immer, ich hatte von meinem Moped erzählt für 5 D-Mark damals. Und dann bin ich sukzessive mit Technik von Zweirädern und dann Autos groß geworden. Und das hat mich immer fasziniert und habe auch früher viel selbst geschraubt. Und dann habe ich, wie man so als Kind, also ich hatte als Student, hätte ich mir gerne einen Mercedes 180 Diesel gekauft. Der kostete damals 1200 Euro gebraucht. Das war das schönste Auto, was man sich vorstellen konnte. Solide, 4-Sitzer oder 5-Sitzer. Aber ich konnte mir nicht leisten. Und dann irgendwann hat man dann vielleicht, wenn man ein bisschen Geld übrig hat, das Bedürfnis, dann auch so Jugend- oder Kindheitsträume sich zu erfüllen.
Verändert einen der Erfolg?
Da liest man viel drüber. Ich glaube, da gibt es ja ziemlich schlimme Stilblüten, wo also Leute total abheben und nur noch Blödsinn machen und darüber auch noch erzählen. Natürlich gewinnt man einen Tick mehr Selbstsicherheit. Natürlich ist man leichter, fällt mir es, gut, wird mir vielleicht immer leicht gefallen. Ich habe schon immer keine Scheu gehabt, jemandem zu sagen, machen Sie vielleicht das mal. Und oder mach das mal. Das kommt einem vielleicht noch leichter jetzt aus dem Mund. Mhm. Weil das halt ein Gefüge ist, in dem man gewohnt, sich zu bewegen. Da habe ich mich vielleicht ein bisschen geändert, dass ich an der Stelle ein Stück weniger bescheiden geworden bin. Aber ansonsten, klar, man gönnt sich den einen oder anderen Komfort, aber das meiste, wenn man sich jetzt ein teures Hotelzimmer mietet, ist eine reine Komfortsache. Wenn man jetzt ein schnelles Auto fährt oder sich mal eines Flugzeugs bedient, dann ist das natürlich Komfort, aber vor allen Dingen auch Zeitersparnis. Und Sie haben eben angesprochen, dass ich halt schon einige Themen bearbeite und da ist halt Zeit kostbar. Und nicht nach dem Motto Zeit ist Geld, sondern Zeit ist Zukunft.
Ja, Zukunft, zuerst Lebensqualität und Zukunft, wenn man ein Visionär ist und an der Zukunft arbeitet. Ist auf jeden Fall spannend zu sehen.
Ja, es gibt einen ganz tollen Spruch, den sollte sich jeder hinter die Ohren schreiben. Die Vergangenheit kann man nicht ändern, die Zukunft kann man gestalten.
Wie schafft man es, so viele Jahre trotz Erfolg und mit Sicherheit auch eine Menge Stress und Zeitaufwand als Unternehmer glücklich verheiratet zu bleiben?
Ich glaube, zum einen, wenn die Gefühle halt da sind, über einen langen Zeitraum. Und wenn man nicht beliebig viel Konflikte austragen muss. Also wir haben beide selten in die berufliche Angelegenheit des anderen reingeredet. Mhm. Und das macht es einfach.
Gibt es etwas, das bei Ihnen gerade ansteht oder wo Sie sagen, ach, das habe ich jetzt auf jeden Fall noch vor, das gehe ich weiter an?
Ich würde mir wünschen, dass die Kölner Haie endlich mal deutscher Meister werden.
Herr Gotthardt, vielen Dank für das Gespräch. Auch.
Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.